Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise mit Jan und Carsten. Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden? Am Ende wird es wahrscheinlich einen Tag später als sonst, entweder Mittwochabend oder Donnerstag früh, dass ihr das hier hören könnt. Ja, wir hatten ein bisschen was.
Der Sommerurlaubs-Hangover.
Genau, der Sommerurlaubs-Hangover. Ihr hört schon Jan in Malmö, der Notfallmediziner aus Lund. Und ich bin Carsten, ich bin Journalist aus Hamburg. Moin, moin.
Moin, moin.
Und wir haben uns jetzt im Vorfeld der Folge heute unterhalten, was eigentlich mal wieder dran wäre. Und wir haben jetzt ganz viele Gesprächspartner gehabt, uns um Wirtschaft und so weiter gekümmert und haben jetzt gedacht, wir machen mal wieder ein kleines Zahlen-Update, denn es gibt da schon interessante Entwicklungen in Schweden, wie es mit den Krankheitsfällen aussieht, mit den auch mit den Todesfällen und so weiter und so fort. Und darüber würden wir heute gerne mal sozusagen wieder sprechen, eigentlich wieder zum Anfang des Podcasts zurückkommen, nach ja jetzt 11 Wochen. Mal wieder schauen, wie sieht's aus in Schweden? Und Jan hat sich mal wieder eingearbeitet in die Zahlen in seinem Land, in dem er lebt gerade. Und es ist auf jeden Fall ganz interessant. Erstmal Jan, wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, Sonderweg, viele Todesfälle und ja viele Erkrankungen im Verhältnis zu uns in Deutschland, wenn man die Bevölkerungszahlen anguckt. Politik, hat sich da was geändert mittlerweile? Würdest du sagen, dass sich da nachhaltig was geändert hat, also dass schärfere Maßnahmen jetzt getroffen wurden, oder ist eigentlich, ja, verhält sich eigentlich weiter alles so wie vorher auf dem Empfehlungsniveau?
Also außer dass Anders Tegnell seit gestern wieder aus dem Urlaub zurück ist, hat sich an der Situation nichts geändert. Es gelten die gleichen Empfehlungen, wohlgemerkt Empfehlungen, keinerlei gesetzlicher Zwang. Und die lauten da also: Abstand halten, reisen nur, wenn man wirklich muss und auch am besten nicht über längere Strecken. Vermeide dicht gedrängte Situationen, wasch die Hände und vor allen Dingen bleib zu Hause, wenn du auch nur die geringsten Krankheitssymptome hast. Und man könnte vielleicht noch hinzufügen, und halt dich trotzdem, auch wenn du weißt, dass du die Krankheit schon gehabt hast, halt dich trotzdem an die öffentlichen Abstandsregeln und verhalte dich respektvoll den anderen Menschen gegenüber.
Okay, warum das wichtig ist, das können wir ja später nochmal besprechen. Aber jetzt ist ja die Frage, anfangs gingen die Zahlen deutlich stärker hoch als in Deutschland im Verhältnis zur der Bevölkerungsdichte. Teilweise wurde Schweden als Risikogebiet eingestuft, weil deutlich mehr als 50 Krankheitsfälle pro 100.000 Einwohner gemessen wurden. Und das wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Wie ist denn jetzt gerade die Entwicklung, was die Krankheitsfälle bei euch in Schweden angeht?
Ich nehme das hier gleich mal ran. Also es gibt hier natürlich auch ein Dashboard, ähnlich dem, wie das RKI hat. Und das zeigt für das heutige Datum 78.166 kumulative Krankheitsfälle an, seit Beginn
der Zählung. Also alles, ne? Also auch schon genesene Menschen sind dort mit drin.
Genau. Eine weitere Zahl, die hier geführt wird, und ich weiß gar nicht, ob war lange nicht mehr auf der Seite des RKI. So, ich weiß also gar nicht, ob die diese Zahl auch führen, was hier als Maß für die Schwere oder die Schwere des Pandemieverlaufs genommen wird, ist die Anzahl der sogenannten intensivpflichtigen Fälle. Und die liegt im Moment bei knapp 2.500 Fällen, 2.496 Fälle. Und dann natürlich die Zahl der Verstorbenen, die immer in aller Munde ist, und die liegt jetzt im Moment bei 5.646 Fällen. Und man kann sagen, dass die Anzahl der neu hinzugekommenen Fälle, obwohl wir nichts an der Politik, also obwohl sich an der grundsätzlichen Politik nichts geändert hat, auch deutlich abfällt.
Ja, man kann das auf der Seite der, du sagst gleich den Namen, der Volksgesundheitsorganisation In Schweden gibt es quasi auch dieses Dashboard, hast du ja gerade erwähnt, und da kann man ganz deutlich sehen, dass der Höhepunkt der Neuinfektion oder der Krankheitsfälle so, ja, man kann sagen Ende Juni so am, keine Ahnung, 24.06. oder sowas den Höhepunkt erreicht hatte und danach stetig die Krankheitsfälle, ich würde auch schon sagen, ziemlich drastisch nach unten gingen.
Genau, und man, was vielleicht auch interessant ist, dass was man dazu sagen muss, ist, trotz vermehrter Testung, ja, also die Krankheitsfälle fallen ab, obwohl jetzt auch Schweden endlich nah an der für Schwedens Bevölkerungsverhältnisse Maximaltestgrenze ist.
Also das ist ja quasi dann die einzige politische, große politische Änderung, die in der Zeit stattgefunden hat, nämlich dass die Teststrategie in Schweden angepasst wurde, ne? Also das ist ja...
Genau, dass man sich endlich auf eine nationale Teststrategie geeinigt hat, beziehungsweise das hatte man ja vorher schon. Es war klar, dass man so viel testen wollte, wie nur möglich. Aber aus unterschiedlichen Gründen hat das halt so nicht geklappt. Und ich könnte jetzt auch gar nicht genau, also gibt es nicht einen einzigen Grund, warum das so war, sondern das, und einmal hatte ich das ja schon erwähnt, das hat was damit zu tun, dass das Gesundheitswesen in Schweden, wie auch in Deutschland, auf Länderebene beziehungsweise auf Regionebene organisiert ist und dass die Folkhälsomünde hier dann, jetzt kann ich mich nicht mehr an das Datum erinnern, aber bis zu einem gewissen Punkt in der Pandemie zwar Empfehlungen ausgegeben hat, was zu tun wäre, aber keinen nationalen Auftrag hatte. Also sie hatten ratgebende Funktion, aber sie hatten keinen nationalen Auftrag und das hat sich jetzt geändert. Aber es fehlt ihnen natürlich noch an Befugnissen und deswegen fiel das auf Länderebene zurück. Und das eines der Probleme ist, dass diese Länder oder diese Regionen sich in ihrer Bevölkerungsanzahl extrem unterscheiden. Ja, es gibt also die Region Stockholm mit, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber sicherlich über 2 Millionen Einwohnern. Und dann gibt es aber andere Regionen, die nicht viel mehr als 50.000 Einwohner haben, ja. Und die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen und auch ganz ein unterschiedliches Risikoprofil, ja, was die Krankheit angeht und damit auch die Notwendigkeit zu testen. Ja. Aber zusammengefasst kann man sagen, obwohl wir jetzt endlich da sind, wo wir testkapazitätsmäßig sein wollen, sinkt die Anzahl der Neuerkrankungen stetig.
Nun haben wir doch aber hier auch im Podcast immer über die große Kritik am schwedischen Sonderweg, die vor ungefähr 3-4 Wochen aufkam, besprochen. Ich habe im Vorfeld der Sendung mal ein bisschen gegoogelt, im Vorfeld der Sendung, im Vorfeld des Podcasts hier mal gegoogelt und habe festgestellt, dass jetzt gerade die Berichterstattung über den schwedischen Sonderweg relativ stark abnimmt. Also die Meldungen, dass diese Zahlen dann doch extrem zurückgehen in Schweden, da findet man jetzt wenig. Und die letzten großen Nachrichten, die sind alle so 3-4 Wochen her. Also wir sehen jetzt nicht so viel davon. Kannst du dir das irgendwie erklären oder gibt es in Schweden, hast du da eine Wahrnehmung, dass in Schweden sich die Stimmung jetzt dreht, nachdem es zeitweise ja auch leichte Kritik an das Tenier gab?
Also es gibt, im grundsätzlichen öffentlichen Echo, Medienecho, habe ich nicht das Gefühl, dass sich da was dran geändert hat. Es gibt einen kleinen stetigen Strom an Kritikern, diese versammeln sich bei Twitter unter dem Hashtag Byt Strategie nu, zu Deutsch Wechsel die Strategie jetzt, ja, oder jetzt Strategiewechsel, ja, also ein Schlagwort, Schlag-Hashtag. Und Und da wird auch immer noch drauf eingedroschen, dass wir so viele Tote haben. Und es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass Schweden immer noch, was die ja sogenannte Fallmortalität angeht, ja, wie soll man sagen, weit vorne liegt.
Leicht zynisch, aber ja.
Ja, und man könnte, woran das liegt, das wird sich ja hoffentlich noch herausstellen. Ich würde mal, oder meine persönliche Meinung ist, dass es nicht alleine der Strategie zuzuschreiben ist, die man hier in Schweden gewählt hat, sondern vielmehr einem regionalen Versäumnis. Und da muss man vielleicht auch vorsichtig sein, Leuten zu früh den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir haben ja schon mal über unterschiedliche Wohnvoraussetzungen in unterschiedlichen sozioökonomischen Verhältnissen gesprochen, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Ein Faktor war sicherlich auch, dass man am Anfang der Pandemie vor allen Dingen Krankenhäuser priorisiert hat, was Schutzkleidung, also PPE anging, aber zum Beispiel halt nicht Altenheime, Pflegeheime, die mobilen Pflegedienste, die ja ausgerechnet die Leute versorgen, die am ehesten empfänglich sind und zur Risikogruppe gehören.
Diesen Fehler hat ja Anders Tegnell auch schon eingestanden, kann man sagen. Wir haben in letzter Zeit aber auch darüber gesprochen, oder wir hatten ja schon die Zahl erwähnt, wie viele Tote es gab. Und erst vor wenigen Wochen waren 4.000 Tote, also wo wir schon gedacht haben, okay, das war wirklich, das ging sehr rapide nach oben. Und seitdem sind, und auch das soll nicht zynisch klingen, sind nur ungefähr 1.000 dazugekommen. Also man sieht, dass am Anfang wirklich die Zahl der Toten durch das Coronavirus extrem nach oben geschnellt ist. Und ja, auch seit einigen Wochen kommt da wenig dazu. Dann kann man das positiv ausdrücken. Also die letzten Tage, ich gucke ja einmal nochmal auf die Tabelle, die man auch, ich würde sagen, wir verlinken mal das Dashboard auch auf unserer Seite www.jansegal.de und dann was-erlaube-schweden. Da kann man das dann sich auch angucken. Ist auch in der Podcast-Beschreibung bei Spotify und Deezer und iTunes und so weiter auch zu sehen. Dann der Link zu unserer Seite. Da sieht man jetzt hier, dass in den letzten Tagen dann ein oder zwei Todesfälle pro Tag waren und dass vor allen Dingen eben auch Menschen gestorben sind, die wirklich über 70 sind, vor allen Dingen zwischen 80 und 89 Jahren, zwischen 80 und 89 Jahren oder über 90. Da ist wirklich dann liegt der Schwerpunkt. Aber in den letzten Tagen ist da wenig hinzugekommen. Und das ist, finde ich, auch schon, hätte ich tatsächlich nach dem, was wir am Anfang hier besprochen haben, nicht erwartet, dass sich das mit den Krankheitsfällen so entwickelt, auch mit den intensivpflichtigen Patienten und mit den Toten, dass das dann wirklich so deutlich nach unten geht. Gibt's denn gerade in Schweden die Diskussion um die zweite Welle? Also weil hier in Deutschland kommt das gerade auf, diese Diskussion?
Absolut. Gerade gestern auf der Pressekonferenz wurden drei verschiedene Modellierungsvorschläge oder Modellierungen vorgelegt, wie ein eventueller Verlauf jetzt im Herbst aussehen könnte. Und da ist jetzt vielleicht auch nichts super Überraschendes dabei. Man hat das Szenario 0, 1 und 2 getauft und das Szenario 0, was das Beste von allen wäre, ist, dass wir jetzt den Buckel erreicht haben und jetzt sozusagen eine lange, lange Piste herunterfahren.
Es nur noch nach unten geht sozusagen. Das ist dieser
genau. Fall. Und dass es keine zweite Welle oder dritte Welle gibt, sondern dass jetzt das einfach alles ausläuft. Und es ist davon auszugehen, dass das wahrscheinlich so nicht laufen wird. Ja. Aber who knows? Dann das sogenannte Szenario 1 setzt dann eine zweite und dritte Welle voraus. Wobei hier, und da haben sie unterschiedliche Modellierungen, also das sieht ähnlich aus und sie haben unterschiedliche Modellierungen für die jeweilige Region in schon vorgestellt. Auf der Pressekonferenz wurden vor allen Dingen die gezeigt für die bevölkerungsreichen Regionen. Und ich habe in unseren Shownotes hier oder sozusagen in der Vorbereitung auf die Sendung für unser kleines Dokument habe ich beispielsweise Skåne-Län, also die Landschaft Südschweden, in der ich mich befinde, die Region, in der ich mich befinde, rausgepickt. Und da sieht das Szenario 1 halt eine zweite und eine dritte Welle davor, wobei die zweite Welle, es gibt einen leichten Abfall und dann kommt die zweite Welle, die also nahe an die erste Welle heranreicht, was die Zahl der Krankheitsfälle pro Zeiteinheit hier, ja, wie das hier dargestellt ist, das kann man leider jetzt auf diesem Ausschnitt hier nicht so richtig sehen. Und dann kommt da noch eine dritte.
Aber vielleicht können wir das auch noch zusätzlich.
Genau, aber man kann sich das halt so vorstellen wie so eine Bergkette, ja. So, die dann aber auch langsam abebbt, je weiter man in Richtung Ende der X-Achse geht. Und das Szenario 2 ist dann ein sogenannter, ich habe das langgezogener Rücken genannt, ne? Da hat man also einen initialen Anstieg und dann fällt es zwar ab, aber es bleibt also lang auf einem gewissen Niveau
stetig
liegen.
Stetig niedrigem oder mittelmäßigem Niveau, kann man sagen.
Genau. Und ich glaube, Szenario 1 oder 2 sind die wahrscheinlicheren Szenarien. Solange nicht irgendwas anderes passiert, das heißt, solange wir nicht einen höchst effektiven Impfstoff bekommen, bei dem man aber auch erstmal davon ausgehen muss, dass wir können ja nicht auf einen Schlag die gesamte Bevölkerung impfen, sondern es werden wahrscheinlich erstmal die Risikogruppen geimpft und dann wahrscheinlich die Berufsgruppen, die sich am nächsten an den Kranken aufhalten. Ja, und so. Und das lässt sich hier aber, das fließt hier noch nicht mit
ein. Gibt es denn, es wurde ja hier in Deutschland, und wir haben das ja auch am Anfang unseres Podcasts hier gemacht, wurde immer dieser R0 bestimmt, dieser Wert, der beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter neu ansteckt. Und dann gab es hier Diskussionen darum, ab welchem Wert ist es in Ordnung, durfte erstmal nicht über 1 sein, dann 1,2. Und es gab Studien, wo gesagt wurde, 0,75 sei der beste Wert, weil dann Wirtschaft und Ökonomie und auch die Gesundheit der Menschen dann am besten im Einklang ist. So hatte es Herr Drosten mal in dem R-Podcast versucht zu erklären. Wie sieht denn jetzt der R0-Wert in Schweden aus? Gibt es da eine Zahl?
Und die letzte Schätzung bezieht sich auf den 9.7.2020. Das Problem bei der sogenannten R-Zahl ist ja, dass man die nicht richtig in Echtzeit bestimmen kann, sondern wie hieß das beim RKI, war das der sogenannte Nowcast. Ja, das war also eine Modellierung und eine Schätzung des R-Wertes. Das machen die Schweden nicht, sondern
da hinkt es einfach 10 Tage hinterher, ne? Ungefähr.
Genau, dann hinkt es 10 Tage hinterher und da liegt der R-Wert bei 0,58 im Mittelwert und dann hat man ja immer so eine Gauss-Abweichung. Das heißt, er bewegt und man rechnet damit, dass er sich zwischen 0,65 bewegt. Ja, 0,52 und 0,65.
Okay, also auch relativ niedrig eigentlich.
Genau. So.
Habt ihr vielleicht doch was richtig gemacht da bei euch? Oder?
Naja, also man kann halt sagen, dass offensichtlich ja die Maßnahmen, die ergriffen wurden, nämlich, dass die Leute Abstand voneinander halten, größtmöglich, dass sie, habe ich auch noch vergessen, es gilt natürlich auch weiterhin, dass man keine Veranstaltung von mehr als 50 Leuten besuchen soll. Das kam dann, ich weiß nicht, kann mich nicht mehr erinnern, wann das dazu kam. Auf jeden Fall, das gilt natürlich auch weiterhin. Aber dass das offensichtlich seinen Effekt hat und wenn man das sich anschaut auf dieser Pressekonferenz, die ja da jetzt immer einmal in der Woche stattfindet, treten ja nicht nur die Volk-Helsomünde-Härten auf, sondern auch zwei andere Akteure in der Regel. Manchmal sind auch noch ein paar andere dabei. Da tritt zum Beispiel auch das MSB auf. Das klingt jetzt wie so ein Geheimdienst, ist aber die so eine Art Katastrophenschutzbehörde, die eine Einschätzung der gesamtgesellschaftlichen Situation vornimmt. Und die stellen dann also jede Woche immer wieder Umfrageergebnisse vor. Und das ist ich kann nicht mehr exakt sagen, aber ich glaube, seit Anfang Mitte März haben die also eine Umfrage laufen, wo sie jede Woche Leute anrufen. Und mittlerweile haben sie ungefähr 12.300 Personen befragt. Und da stellen sie also immer unterschiedliche Fragen und so ein bisschen, wie sieht das Besorgnisniveau in der Bevölkerung aus? Worüber machen sich die Leute Sorgen? Wie sehr halten sich die Leute denn an die entsprechenden Empfehlungen? Und da kommt also raus, dass der Besorgnisgrad liegt weiter natürlich über dem Normalniveau, was man gewohnt wäre, aber er hat abgenommen. Und dann ist es noch so, dass die Besorgnis jetzt vor allem mehr der allgemeinen ökonomischen Lage oder der eigenen ökonomischen Lage gilt. Und diese Besorgnis ist vor allen Dingen am größten in der Altersgruppe 18 bis 29. Das sind also die jungen Leute, die jetzt Berufsanfänger, Studenten, Leute, die ja vielleicht auch sich Geld in der Gastronomie dazu verdienen oder ähnliches. Jetzt ist es in Schweden auch typisch, dass man Sommerjobs hat und sich da so eine Art Einstieg in das Berufsleben ist, beziehungsweise sich halt da dann Geld dazu verdient.
Okay, wird.
Und das hat natürlich, die Pandemie hat natürlich ihre Auswirkungen da gehabt. So, das sieht
und wird
man
da auch abgefragt, wie das mit einer Impfung aussieht, also wie die Leute Impfungen gegenüberstehen?
Genau, und diese Frage ist jetzt, glaube ich, bei diesem Mal das erste Mal dazugekommen. Und da sind also zwei Drittel der Bevölkerung stehen einer Impfung positiv gegenüber. Dann kann ich mich nicht mehr erinnern, wie viel denn war, eine gewisse Gruppe war noch vielleicht, und dann gibt es 3%, die also sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen.
Okay, gefühlt ist das in Deutschland ein bisschen anders, ohne dass ich jetzt Zahlen kennen würde.
Und dann noch, abschließend habe ich hier noch stehen, dass man seit Anfang, wie gesagt, gefragt hat, wie sehr denn, also ich glaube, die Frage lautet, hast du in den letzten zwei Wochen dein Verhalten geändert oder hältst du dich immer noch an die Empfehlungen? Und da sagen Durchschnittswert, man hat das auch nach Altersgruppen aufgeschlüsselt, aber sagen wir Durchschnittswert, 85% der Befragten geben an, dass sie sich weiter an die Empfehlung halten, beziehungsweise dass sie sozusagen in den letzten zwei Wochen auch ihr Verhalten nicht geändert haben, dahingehend, dass sie jetzt vielleicht sorgloser geworden sind. Und grundsätzlich ist die Folgsamkeit, wenn man so will, bei den Leuten, die über 65 Jahre alt sind, größer als bei den jüngeren Leuten, also in der Altersgruppe 18, zwischen 18 und 29 ist da die Folgsamkeit am geringsten.
Und okay, auch da kann ich nur eine gefühlte Wahrheit darstellen, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, aber wir wollten ja gerne mit Fakten arbeiten, aber trotzdem so ein Eindruck aus Deutschland, ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Menschen sich wenig daran halten, also Abstandsgebot an Kassen oder auch an öffentlichen Plätzen, an der frischen Luft, also Abstand wird nirgendwo eigentlich richtig gehalten, und man will ja auch nicht immer der Spielverderber sein und sagen, jetzt halten Sie doch mal die Abstandsregel ein, ich hab mir das Ganze nicht ausgedacht, aber das Gefühl ist schon eher, dass das nicht eingehalten wird. Das heißt ja nicht, dass die Leute denken, dass sie es nicht einhalten. Also die Frage können ja trotzdem Leute mit Ja beantworten, dass sie ihr Verhalten nicht geändert haben. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass möglicherweise da in Schweden dieses Freiwillige dazu führen kann, dass sich die Menschen eher daran halten. So mein Eindruck.
Genau, beziehungsweise ich würde natürlich auch sagen, dass Also es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass nur weil die Leute, also nur weil 85% der Befragten das so beantworten, dass sie das auch in Realität genau so umsetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gefühlt die Leute immer noch der Meinung sind, dass sie sich entsprechend verhalten, aber vielleicht tatsächlich doch auch ein bisschen laxer geworden sind, weil mein Eindruck ist auch, dass
du schüttelst also, den Kopf, ich sag's, weil dich niemand sieht gerade.
Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute ein bisschen entspannter geworden sind. Aber N gleich 1 und gefühlt und gefühlt.
Ja. Und wir werden sehen, wie die zweiten Wellen ausfallen, wenn es sie geben sollte. Und daran wird genau. Man an der Heftigkeit wahrscheinlich spüren, wie genau das alles eingehalten wurde. Ja.
Was übrigens auch noch bei dieser Befragung rauskam, dass da wurden jetzt keine exakten Zahlen so geliefert, aber dass die überwiegende Mehrheit der Befragten gut informiert ist. Also der Kenntnisstand ist hoch und dass die Leute sich dann, wenn sie sich denn nicht an die Empfehlungen halten, das dann auch gegen besseres Wissen und Gewissen tun.
Ja, da habe ich ja auch schon einige Erfahrungen gemacht, dass Menschen ohne Maske durch den Edeka gegangen sind und nachdem er 5-mal an mir vorbeigegangen ist, ohne seine Maske mir ins Gesicht gegrinst hat, ich einfach gesagt habe, dass ich es unfassbar respektlos finde. Jetzt nicht mir gegenüber, aber vor allem den älteren Menschen dort gegenüber und er mich dann einfach angesprochen hat und mir gesagt hat, glaubt doch nicht alles, was die Regierung sagt, ihr Lemminge und quasi da eingeschlagen hat, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben, aber gut, ja. Da wollen wir nicht mehr drüber reden.
Und hier in Schweden, wenn es Kritik ist, dann ist es halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eher Kritik in die andere Richtung, dass man, ich formuliere das jetzt ein bisschen salopp, schreit, wir müssen die Strategie ändern, aber es wird eigentlich nie so richtig gesagt, wie genau die Leute die Strategie ändern wollen, oder ob sie immer noch der Meinung sind, dass man jetzt die Schulen dicht machen müsste, zum Beispiel.
Ja. Aber Schulen dicht machen, da gibt es ja tatsächlich eine Studie, die relativ frisch ist, wo auch Schweden eine Rolle spielt. Hatten wir uns im Vorfeld auch schon drüber unterhalten, nämlich eine Studie, die Finnland mit Schweden vergleicht. Dem Level der Ansteckungen oder der Erkrankungen, dem Level der Toten und auch der Rolle der Schulschließungen bei den Infektionen. Und da hast du dich ein bisschen eingearbeitet in die Studie. Und
genau, also ich habe da ein bisschen drüber geskimmt, die ist auch nicht so lang. Wir hatten uns auch überlegt, dass wir die gibt es auch auf Englisch, das Dokument, dass wir die auch auf der Homepage einstellen. Was man gemacht hat, ist, man hat also die Erkrankungsfälle bei Kindern im Schulalter verglichen und das hat man gemacht in Finnland und in Schweden. Und warum hat man das gemacht? Weil Finnland und Schweden sich, was das Schulsystem angeht, sehr ähneln. Und als Beispiel sei hier vielleicht genannt, dass ich fasse das mal als irgendeine Art eine Kennziffer auf, ja. Die durchschnittliche Anzahl der Kinder per Schuleinheit beläuft sich in Schweden auf 225 und in Finnland auf 235 Kinder. Bei also einer Gesamtschulgröße,
kann man sagen, Schulgröße? Oder?
Wahrscheinlich Schulgröße, könnte man sagen. Ja, also dass die Schulgröße im Durchschnitt oder die Anzahl der Schüler pro Schüler, Anzahl der Schüler pro Schule umfasst in Schweden ungefähr 225 Schüler und in Finnland 235 Schüler. Und die Gesamtanzahl der Kinder, die in Finnland zur Schule gehen, beläuft sich auf ungefähr 550.000 Kinder und in Schweden auf circa 1,1 Millionen, also ganz exakt die doppelte Anzahl. Und dann hat man als Hintergrundsdaten hat man dann also erstmal aufgeschlüsselt, wie viele Fälle es gibt, wie viele dieser und das nach Altersgruppe und wie viele dieser
drei
Fälle dann
Altersgruppen, auch, ne? Einmal 1 bis 5 genau. Jahre, einmal 6 bis 15 Jahre und einmal dann 16 bis 19 Jahre.
Genau, und da hat man dann, ohne das jetzt alles im Detail zu durchwursteln, das Interessante hier ist, dass ungefähr 0,3% aller der Fälle in Finnland auf der Intensivstation gelandet sind. Das ist also in Zahlen dann, ich glaube, einer von 288 Fällen bei Kindern, also eins von 288 Fällen bei Kindern, ist in Finnland auf der Intensivstation gelandet. Keinerlei Verstorbene in der Altersgruppe von 0 bis 19. Genauso in Schweden, keinerlei Verstorbene. Und die Zahl der Fälle, die auf der Intensivstation gelandet sind, beläuft sich auf, jetzt müssen wir mal gucken, 28 Fälle, wa? Und
also 28 Fälle in Schweden.
Genau, 28 Fälle in Schweden. Und nee, stimmt gar nicht. 14 Fälle in Schweden auf die gesamte Zahl der
Stimmt, da die haben das einmal in Altersgruppen aufgeschlüsselt, also
genau,
in den drei Altersgruppen und einmal dann tatsächlich die totale Anzahl. Und die totale Anzahl sind 14 Fälle in Schweden und einer in Finnland.
Genau, und einer in Finnland. Und Finnland müsste man korrekterweise sagen auf 584 Fälle und in Schweden 14 Fälle auf 1124 Fälle. Also, aber für mich war die Zahl, die ich mir gemerkt habe, 0,6% der Fälle in Schweden sind auf der Intensivstation gelandet, keine Toten, 0,3% der Fälle bei den 1- bis 19-Jährigen in Finnland sind auf der Intensivstation gelandet, ebenfalls keine Toten.
Das ist jetzt das Doppelte, aber spielt sich alles im sehr geringem Maße ab.
Genau. Und wenn man sieht, wer auf der Intensivstation gelandet ist, dann sind es vor allen Dingen die älteren Kinder. Ja, also älter als 6 Jahre. Ja, älter und älter. Und dann hat man verglichen, gibt es sozusagen zwei Charts, die hier vergleichen die Altersgruppen. Und da hat man auf der X-Achse die Kalenderwochen aufgetragen und auf der Y-Achse die Anzahl der registrierten Fälle. Und da sieht man in Finnland, dass es so um die Woche 14, 15, ja, sagen wir mal zwischen Woche 14 und 19 sieht man so einen Buckel und dann steigt langsam an und fällt langsam wieder ab. Und dazu muss man wissen,
Ende März.
Genau. Und dazu muss man wissen, dass in Finnland die Schulen, alle Schulformen geschlossen waren zwischen dem 18. März und dem 13. Mai. Wohingegen in Schweden hatte man, kann ich mich nicht mehr genau an das Datum erinnern, aber es muss auch Mitte, Ende März gewesen sein, hat man die Oberstufen geschlossen, wohingegen man Kindergarten, Vorschule und Grundschule, die in Schweden noch die, glaube, Klasse 9 umfasst, bin mir nicht mehr ganz sicher, hat man aufgelassen. Und da sieht man auf einer dieser Charts, das also einem vergleichbaren Chart mit den aufgetragenen Kalenderwochen auf der X-Achse und die Anzahl der registrierten Fälle auf der Y-Achse, sieht man, dass es um die Kalenderwoche 22 herum, das ist dann also Ende Mai, ja, Mitte, Ende Mai, steigen also die Zahlen plötzlich an, vor allen Dingen in der Altersgruppe 16 bis 19, also die Kinder, die in Schweden, Entschuldigung, also die Kinder und Jugendlichen, die vermeintlich gar nicht in der Schule gewesen sind. Und das ist darauf zurückzuführen, dass ab Woche 22 Schweden massiv seine Testkapazitäten verstärkt hat und man, nachdem man ja initial nur kranke, hospitalisierte Patienten getestet hat und in einer zweiten Welle auch Pflegepersonal hat man sind wir also jetzt dazu übergegangen, dass zu einer breiten Teststrategie. Und da sieht man, dass plötzlich die Zahl der registrierten Fälle stark ansteigt.
Das hängt aber eben damit zusammen, dass das geändert wurde und nicht, dass irgendwie die Schulen wieder geöffnet wurden oder so, sondern einfach nur, es steigt an, weil mehr getestet wird ab Woche 2 und Kalenderwoche 22 und es steigt vor allen Dingen bei der Personengruppe, bei der Schülergruppe an, die eigentlich gar nicht in der Schule waren.
Genau. Und umgekehrt in Finnland sieht man, Finnland hat ja am 14. Mai die Schulen wieder geöffnet. Man hat dann so eine sukzessive Wiedereröffnung betrieben. Und da sieht man, dass in diesem Zeitraum eben die Fälle nicht ansteigen, was man ja vielleicht erwartet hätte oder was man befürchtet hat, sondern im Gegenteil, sie flachen halt auch sukzessiv ab. Ja. Und
was schließen dann die Verfasser der Studie daraus? Oder ist das ein Preprint? Oder?
Genau, also ich weiß gar nicht, ob die das nochmal irgendwie publizieren. Es ist auf jeden Fall erstmal vorpubliziert auf der Homepage der Volkshochschulmyndigkeiten. Und da ziehen sie halt den Schluss draus, dass Schulen schließen oder nicht schließen keinen signifikanten Effekt auf den Pandemieverlauf hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Zahlen sind auch wieder nicht so groß. Ich bin da kein Statistiker und das ist sicherlich, könnte ich mir vorstellen, vielleicht nicht alles ganz wasserdicht, aber es ist ja auch immerhin wieder mal ein Puzzleteil und es ist ja eine interessante Frage. Ja,
die Frage ist, ob es immer dann zu übertragen ist auf so bevölkerungsreiche Länder wie Deutschland, aber auf jeden Fall sieht man in den beiden Ländern, dass die Schulschließung keinen Effekt hatte.
Genau. Und man hier auch zwei Länder verglichen hat, die sich in ihrer Schulstruktur vergleichen lassen. Und was auch interessant ist, dass die Frage war ja, okay, gut, Kinder werden nicht so krank, auch die älteren Kinder werden nicht so krank, aber können sie als Vektor, als weiter übertragender funktionieren und dem scheint auch nicht so zu sein. Man hat hier Zahlen aus Schweden genommen und da hat man gesehen, dass das sogenannte relative Risiko für Pädagogen im Kindergarten, in der Grundschule beziehungsweise auf der weiterführenden Schule im Prinzip nicht ansteigt im Vergleich mit anderen Berufsgruppen. Also die, wo man einen leichten Anstieg sieht, ist die Gruppe der Grundschullehrer. Da liegt das sogenannte relative Risiko bei 1,1, also 10% höher, 0,1, also 0,1 Punkte oder 10% höher als bei anderen Berufsgruppen oder einem Durchschnitt anderer Berufsgruppen. Und bei den anderen Lehrergruppen oder Pädagogengruppen liegt es sogar unterhalb. Und jetzt kann man natürlich auch wieder immer anführen, dass das alle Statistik natürlich eine gewisse Unschärfe besitzt, aber es sticht auf jeden Fall nichts heraus. Ja. Und daraus leitet sich halt dann ab, und man könnte ja auch sagen, es bestätigt das, was bestätigt die Auffassung der Leute, die für die Volkshochschulmyndigkeiten arbeiten, die sagen, naja, wir glauben nicht, dass wir mit Schulschließungen die Pandemie signifikant eindämmen und dann aber trotzdem, beziehungsweise wenn wir das machen würden, würden wir das Wohl der Kinder gefährden, im Hinblick auf ihre schulischen Leistungen, im Hinblick auf
vielleicht psychische Folgen.
Sozusagen sozioökonomische Faktoren, ne? Kindesmisshandel, häusliche Gewalt und so weiter. Also alle diese Seiteneffekte. Und dass sich daraus die Sicht ergibt, naja, also auch für den Herbst, wird es nicht den Plan geben, zumindest die unteren Jahrgänge zu Hause zu lassen, sondern man wird die Schulen, denke ich, weiterhin offen lassen. Wie man dann mit den Älteren verfährt, das wird noch interessant sein. Ob man da weiterhin die sind ja nicht ganz zu Hause geblieben, sondern man hat hier Fernunterricht betrieben und das scheint auch für die allermeisten ganz gut geklappt zu haben. Der Peter hat uns ja auch ein bisschen was dazu erzählt.
Ja.
Und ja, das wird nochmal interessant sein.
Ja, in Deutschland haben sie ja, in Deutschland ist ja nach den Ferien eigentlich geplant, dass es eine Art, ja, dass es eine Art Corona-Regelbetrieb dann sozusagen gibt und die Kinder alle wieder geordnet in die Schulen zurückkehren. Wird wahrscheinlich auch nicht einfach für die Schulen, aber ja, auch hier gehen die Behörden den Weg. Jetzt abschließend nochmal für diese Folge vielleicht, so von unserem Zahlen-Update und unserem Update, wie läuft es eigentlich in Schweden, gerade mit dem Virus. Du bist ja Intensivmediziner, arbeitest in einer Notaufnahme.
Ja, nicht ganz. Ich bin ja, Notfallmediziner.
Notfallmediziner, arbeitest in der Notfallaufnahme. Notaufnahme, wie wir uns geeinigt hatten, oder? Ich weiß schon wieder gar nicht, auf was wir uns geeinigt hatten. Auf jeden Fall kannst du uns was dazu erzählen, wie es jetzt gerade so ein bisschen aussieht bei euch im Krankenhaus oder generell, wie es mit der Betreuung im Krankenhaus aussieht. Also in Deutschland musste ja immer eine gewisse Anzahl an Intensivbetten ja neu an eine Kapazität geschaffen werden, um darauf vorbereitet zu sein, falls mehr Leute kommen. Wie sieht es bei euch jetzt derzeit aus? Also sind diese Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, alle belegt? Sind sie überbelegt? Sind sie unterbelegt? Wie sieht das aus?
Also aus meinem Krankenhaus kann ich berichten, das sind Zahlen von gestern. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht genau, wie viele Intensivbetten wir umfunktioniert haben, aber ich glaube, wir haben 4 bis 6 sogenannte Covid-Intensivbetten, von denen waren gestern, glaube ich, 3 belegt. Und wenn man sich die Zahlen Gesamtschwedens anschaut, dann gibt es im Moment in Gesamtschweden 574 sogenannte verfügbare Intensivbetten. Davon sind 353 belegt und nur 53 dieser belegten Intensivbetten sind tatsächlich mit Patienten mit Covid-19. Und daraus ergibt sich, dass 221 Betten nicht belegt sind und wir sprechen weiterhin, und das ist Gesamtschweden, diese Zahlen sind ja nicht annähernd so groß wie in Deutschland. Und das entspricht 38%, also diese 221 Betten entspricht 38,5%. Das heißt also, das wäre also die Marginale, die wir hätten. Jetzt muss man aber wissen, dass der Belegungsgrad stark variiert von Region zu Region. Und es gibt halt Regionen, da ist nur jedes 5. Bett belegt, also ungefähr 20%. Und dann gibt es Regionen, wahrscheinlich immer noch Stockholm und Västergötland. So genau habe ich das jetzt nicht nachgeguckt. Können
wir Cornelia Hertel nochmal
fragen? Das wurde, glaube ich, auch nicht aufgeschlüsselt, wo also 3 von 4 Betten belegt sind, ja, und oder 75 bzw. 76%. Und aber das wird halt von der entsprechenden Behörde, die dem Ganzen vorsteht, immer noch, also das wird als gute Marginale angesehen. Und ich glaube auch, dass gestern nicht in ganz Schweden nicht ein einziger Patient auf eine Intensivstation aufgenommen wurde.
Da gucken wir doch ganz kurz mal einmal auf die Zahlen der Volksgesundheit.
Bin mir nicht ganz sicher.
Also nach dem, was ich hier sehe, ist das sogar schon seit mehreren Tagen der Fall. Seit 3 Tagen ist keiner aufgenommen worden.
Genau. Jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, vielleicht hat dann das Meldewesen funktioniert ja eigentlich relativ gut. Es kann natürlich sein, aber dass da vielleicht jetzt in den nächsten Tagen doch noch Fälle dazu kommen.
Aber auf jeden Fall jetzt nicht enorme Zahlen, die da gerade hinzukommen.
Genau.
Ja, spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Also.
Und abschließend könnte man noch sagen, es wurde hier gestern auch noch was zur Einschätzung der Immunität gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht müssten wir uns da auch in der nächsten Folge nochmal was zu nachliefern, wie das im Vergleich zu Deutschland aussieht. Aber in Schweden geht man hier davon aus, dass man wahrscheinlich nach durchlaufender Erkrankung mindestens 6 Monate immun ist. Das weiß natürlich keiner, ne? Aber das ist sozusagen, das ist, irgendwo muss man eine Annahme treffen und das ist sozusagen die Annahme, die man hier getroffen hat. Und durch laufende Erkrankung ist, sagt man also 14 Tage nach Symptomdebüt mit 2 Tagen Fieberfreiheit und positiven PCR-Nachweis. Und dann sogar auch ohne positiven Antikörpernachweis. Also wenn ich bin ja PCR getestet worden, bin positiv getestet worden, selbst wenn ich jetzt keine Antikörper hätte, würde man sagen, okay, man geht trotzdem davon aus, dass ich eine Immunität besitze und dass dann diese sogenannte T-Zell-Immunität, das ist also eine Population der Abwehrzellen, die auch was mit Virus, die unter anderem auch was mit Virusabwehr zu tun hat. Oder aber, dass ich bei mir Antikörper gefunden wurden. Und das ist also eine Subgruppe der Antikörper, die sogenannten IgG-Antikörper, die dann als Nachweis dafür dienen, dass man eine Infektion gehabt hat.
Hat das dann Auswirkungen auf die allgemeinen Empfehlungen?
Nein, genau. Und das ist also, das wurde da betont. Selbst wenn man also schon eine Erkrankung gehabt hat, soll man sich weiterhin an die Empfehlungen, die im öffentlichen Raum gelten, halten. Man könnte ja auch jetzt sagen, na gut, bin ja wahrscheinlich immun, jetzt kann ich auch rumhusten und anderen Leuten auf die Pelle rücken. Aber das hat sozusagen, also das hat keiner gesagt, ich würde halt sagen, das hat was damit zu tun, die allgemeine Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Ja, das ist ja, und ich glaube, aus dem ähnlichen Grund hat man ja auch nur in Deutschland von diesem Immunitätspass abgesehen, weil wenn dann Leute mit irgendeinem Pass rumlaufen und dann sich wie die Axt im Walde benehmen und andere, die dann denken, naja, bin zwar nicht getestet, hab's aber ich glaube, ich habe es auch gehabt, ja, die sich dann auch bewegen, dann reißt sozusagen das Gebäude dieser allgemeinen Wachsamkeit ein. Und deswegen ist man dazu aufgefordert, dass man sich weiterhin an die entsprechenden Richtlinien hält. Und ich kann für mich selber sagen, ich merke, dass sich vielleicht ab und zu hier und da vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam bin, aber ich versuche auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer Abstand zu halten. Wenn ich die Rolltreppe hochgehe, lasse ich eigentlich immer alle erstmal vorbeigehen. Gehe dann als letzter die Rolltreppe hoch, wenn ich vom Bahnsteig hochgehe. Ich benutze weiterhin auch im Krankenhaus, da ich ja sozusagen auch in verantwortlicher Position bin, versuche ich immer noch mit gutem Beispiel voranzugehen, mich also immer voll einzukleiden, wenn man also Verdachtsfälle handhabt. Und so, dass sozusagen die allgemeine, ja, zu Neudeutsch, Awareness nicht absinkt, sondern dass alle weiter daran denken, dass wir uns in einer gewissen Art und Weise verhalten müssen und dass wir das wahrscheinlich noch eine lange Zeit tun müssen, um eben ein starkes Aufflammen der Infektionszahlen zu vermeiden. Und damit also unser Gesundheitssystem zu gefährden und natürlich in Verlängerung das Leben vieler Menschen.
Ich finde, Jan, dass das ein gutes Schlusswort ist.
Bitte.
Dankeschön. Und ich finde, dass, dass das insgesamt einen ganz guten Überblick gegeben hat, wie die Situation jetzt in Schweden aussieht. Wir haben darüber gesprochen, wie die Belegung der Intensivbetten ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wie eine Studie ist, was die Rolle der Schulschließung angeht. Und wir haben auch die generellen Zahlen besprochen, die stark abfallend sind. Das finde ich sehr bemerkenswert, gerade auch für die Leute, die den schwedischen Sonderweg am Anfang sehr kritisiert haben. Das heißt nicht, dass alles richtig gelaufen ist, sondern es ist einfach nur spannend, dahin zu gucken und zu sehen, die Zahlen gehen runter, die Toten werden weniger und auch die intensiv zu Betreuenden werden weniger. Und ja, das finde ich sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Zuletzt würde ich gerne sagen, unseren Podcast gibt es bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, auf der Seite jansegal.de was-erlaube-schweden sind alle Folgen auch nochmal aufgelistet und dort hinterlegen wir auch dann Links zu den Studien zum Beispiel oder ja auch mal zu dem Dashboard, das vergleichbar ist mit dem des des RKI in Deutschland. Da könnt ihr euch auch einen Überblick verschaffen. Und ihr könnt an waserlaubeschweden@jansegal.de Mails schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir haben in dieser Woche auch wieder Hörermails bekommen. Auch dafür erstmal großen Dank. Wir haben noch nicht geantwortet, dafür shame on us. Aber das holen wir nach. Die Woche war einfach ein bisschen anstrengend. Vielen Dank auf jeden Fall, Jan, nach Malmö. Und vielen Dank für das Update. Und ich denke, nächste Woche gehen wir dann wieder speziell mal auf ein anderes Thema ein. Mal gucken, welches das sein wird.
Dann auch Dank von mir nach Hamburg. Wie immer gucke ich hier in Malmö in den Sonnenuntergang.
Man sieht, dass es schon ziemlich dunkel ist.
Ja, es sind die letzten Sonnenstrahlen rot leuchtend. Okay. Werde mich dann noch ein paar Sachen packen, um dann morgen nach Halmstad zu fahren. Ein bisschen weiter die Küste.
Okay, dann viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann!